Ja, ich gebe es natürlich sehr gerne an Griech auch wieder zurück, dass man könnte ja eigentlich davon ausgehen, dass wenn man heute an Pfingsten predigen muss, dass einem schon bestimmt die Hälfte fast vorweggenommen wird. Aber egal, ne? Also wir sagen einfach, wir sind dankbar für das Fest und wir denken einfach, dass der eine etwas gesagt hat, was der andere vielleicht nicht sagen wird. Aber naja, diesmal war es nicht so. Ihr habt viel gesagt, was ich sagen wollte. Aber vielleicht aus einer anderen Perspektive können wir dann so die eine oder andere Sache für uns trotzdem vielleicht neu entdecken. Nun, wir haben ja letzte Woche Christi Himmelfahrt gefeiert. Und ich hoffe auch wirklich, dass jeder von euch dieses Fest Christi Himmelfahrt feiern konnte. Eigentlich ist es ja schon ein bisschen seltsam, ja, wenn man darüber nachdenkt, ich feiere etwas, wenn jemand weggeht oder wegfährt. Ja, also normalerweise ist es dann noch schwieriger, wenn man weiß, das nächste Wiedersehen wird wahrscheinlich was länger dauern oder wird eine gewisse Weile anhalten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr schon mal, nachdem euer Besuch nach Hause gefahren ist, dann nochmal ein Fest gestartet habt, ne, weil ihr euch so darüber gefreut habt, dass der Besuch endlich mal abdampft. Mir ist es, glaube ich, noch nicht passiert. Ich weiß es nicht, vielleicht innerlich, aber äußerlich habe ich auf jeden Fall noch kein Fest gestartet. Aber ich denke, den Jüngern war es damals wahrscheinlich nicht so zumute. Ja, Jesus hat ihnen vorausgesagt, dass er in den Himmel fahren wird und jetzt stehen die da auf dem Berg und Jesus sagt ihnen noch so ein paar Dinge, gibt ihnen so ein paar Dinge mit auf den Weg und die Jünger sind, glaube ich, schon recht bestürzt. Und wisst ihr, was das Coole daran ist, so, dass Jesus sieht das, bevor er in den Himmel auffährt und tröstet die Jünger damit, dass er, als er in den Himmel aufgefahren ist, noch Engel schickt und die dann fragen, was steht ihr denn hier so rum? Und guckt einfach zum Himmel. Geht nach Jerusalem, wartet dort, denn dort wird euch die Gabe des Heiligen Geistes zuteil werden. Nun, die Jünger gehen auch nach Jerusalem und wir können diesen wunderbaren Teil in der Apostelgeschichte lesen und wortwörtlich, sie warten einmütig im Gebet und Flehen. Nun, man kann sich die Frage stellen, was war ihr Gebet und Flehen? Ich habe mir den weiteren Text dann angeschaut und ich konnte mir sehr gut vorstellen, dass unter vielleicht vielen anderen Dingen ihr Gebet und Flehen zum einen war, was wir in Vers 15 lesen, und in diesen Tagen war es dann so, dass sie einen Nachfolger für ihren für den Judas, für den 12. Jünger, dass sie da einen Nachfolger finden wollten. Und das haben sie mit ins Gebet genommen. Und Gott hat ihnen dann durch das Los gezeigt, dass dieser Nachfolger der Jünger Matthias werden sollte. Weiter können wir dann in Kapitel 2, Vers 1 lesen, als der Tag des Pfingsten erfüllt war. Also das heißt, sie saßen wirklich die ganze Zeit wahrscheinlich beieinander, einmütig im Gebet und beteten dafür, dass Gott ihnen diese Kraft des Heiligen Geistes schenkt. Und ich habe mir das so durchgelesen und was mir auf einmal richtig, richtig bewusst wurde, was muss das für ein krasses Ereignis gewesen sein. Und wenn wir jetzt einfach mal so aus diesen Versen so die einzelnen Sachen herauspicken, ja, also es war ein Brausen, also Kapitel 2, ja, zum Nachlesen, es war ein Brausen, es war ein gewaltiger Wind, es war ein Getöse, Zungen wie von Feuer, die sich auf ihre Häupter setzten und dann Reden in Sprachen der Zuhörer. Nun, warum ist das hier so oder warum wird das hier so explizit mit diesen Fremdsprachen erwähnt? Es war das Wochenfest in Jerusalem und das war mit eins der wichtigsten Feste überhaupt in der jüdischen Kultur. Somit war das der Anlass, dass die Juden aus aller Welt zusammenkamen nach Jerusalem. Und man geht so ungefähr davon aus, dass die Besucheranzahl ja weit in die Millionenbereiche reingeht. Also es war, also die Stadt war zum Brechen voll. Und jetzt fangen diese Jünger, voll vom Heiligen Geist, fangen an, die Wundertaten Gottes zu verkünden in komplett unterschiedlichen Sprachen. Und diese Sprachen, die werden hier in dem Kapitel 2 werden die aufgelistet. Und die Menschen sind total verwundert, was passiert denn hier gerade? Und sie können verstehen, dass die Jünger in ihren Sprachen die Wundertaten Gottes vollbringen. Und was meint ihr? Was ist passiert, als diese Menschen, die als Gast zu diesem Fest nach Jerusalem gekommen sind, wieder nach Hause in alle Welt hinausgehen? Bei so einem Ereignis bin ich mir zu 100% sicher, dass die davon zu Hause erzählt haben. Und das war somit der beste Explosionsfaktor sozusagen, wie das Evangelium in kürzester Zeit in die ganze Welt hinausgebracht werden konnte. Gott hat sich einen absolut perfekten Zeitpunkt dafür ausgesucht. Was mir in diesem Abschnitt auch wichtig wurde, ist dieses eine Wort. Die Zungen, die wie von Feuer aussahen, setzten sich auf jeden von ihnen. Nun, es stellt sich dann die Frage, wann bekommt man den Heiligen Geist? Denn, wenn wir jetzt uns 2. Petrus, Vers 37 anschauen und 38, dort steht, eine zu weit, nee, okay. Also, 2. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 37 und 38. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Apostel, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Was heißt Buße? Buße heißt Umkehr. Buße heißt eine Veränderung der Gesinnung. Ja, also eine Gratwendung sozusagen. Also tut Buße, verändert euch. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Nun, wie gesagt, es stellt sich die Frage, wann bekommt man den Heiligen Geist? Ich habe mir da so ein paar Auslegungen drüber angeschaut und so ein paar Sachen drüber durchgehört und angehört. Und es gibt eine wunderbare Auslegung dazu. Also, bröseln wir das Ganze mal so ein bisschen auf. Die Juden hören das Wort Gottes durch die Predigt von Petrus. Sie stellen die Frage, was sollen wir tun? Petrus sagt, ihr sollt getauft werden auf den Heiligen Geist. Und nach der Taufe bekommen sie den Heiligen Geist. Bei den Samaritern in Apostelgeschichte 8, Vers 17 ist die Reihenfolge aber anders. Sie hören das Wort Gottes, sie taufen sich auf den Namen Jesu Christi, aber es muss erst die Handauflegung durch Petrus und Johannes erfolgen und dann bekommen sie den Heiligen Geist. Dritte Möglichkeit, Apostelgeschichte, Kapitel 10. Oder Apostelgeschichte, Kapitel, ja, ich glaube, es war 10, 13. Da wird den Heiden das Wort Gottes verkündet. Petrus geht zum Hauptmann Cornelius. So, und während Petrus noch redet, fällt der Heilige Geist auf diese Zuhörer. Und dann sagt Petrus, was hindert es daran, dass wir sie jetzt taufen lassen sollten? Das heißt, sie haben den Heiligen Geist vor der Taufe bekommen. Also, dann steht man so ein bisschen auf dem Schlauch. Ne? So, okay, wo kommt denn der Heilige Geist denn jetzt? Und wichtig ist, die eine Sache zu verstehen. Als erstes gilt immer das Wort Gottes. Ja, wir sehen, in allen drei Möglichkeiten steht das Wort Gottes immer an erster Stelle. Nun, bei den Juden war das jetzt so, wenn, das ist halt wieder so eine kulturelle Sache, die man dann vielleicht wissen muss, wenn sich ein Jude zum Messias Jesus Christus bekannt hat, dann war das meistens schon schlimm. Aber heutzutage gibt es sogar eine Organisation, die sich darauf spezialisiert hat, dass, wenn beispielsweise in einer Familie sich jemand zu Jesus Christus bekennt, dass dann diese Familie, diese Organisation anrufen oder Bescheid sagen kann oder rufen kann. Und die kommen dann und versuchen, diesen Menschen wieder zurück ins Judentum zu führen. Ja, also das haben die sich wirklich als Lebensaufgabe gesetzt. Aber wenn sich derjenige, der sich zu Jesus Christus bekannt hat, taufen lassen hat, auf den Namen Jesu Christi hin, dann war alles vorbei. Ja, dann wurde dieser Mensch zum größten Teil wird heutzutage immer noch aus dieser Gesellschaft verbannt des Judentums und er darf nicht mehr mitwirken. Also war es hier wichtig, dass diese Tatsache der Taufe unglaublich von größter Bedeutung war, denn das war das absolute Bekenntnis der Juden. Wir haben das Wort Gottes gehört, wir lassen uns auf den Namen Jesu Christi taufen. Und dann hat Gott durch die Gabe des Heiligen Geistes ihnen dieses Geschenk gegeben. Bei den Samaritern war das jetzt natürlich anders. Sie haben das Wort Gottes gehört, sie haben sich schon taufen lassen auf den Namen Jesu Christi hin, aber jetzt mussten erstmal Petrus und Johannes kommen und ihnen die Hände auflegen. Warum? Weil Handauflegung ist die Bedeutung von Identifikation. Und wenn man so ein bisschen die Streitigkeiten zwischen den Juden und den Samaritern kennt, die schon seit 2000 Jahren irgendwie anhalten, gefühlt, und die Streitigkeiten sind darin begründet, dass man sagt, dass die Juden sagen, nein, hier der Berg Zion, das ist unser heiliger Berg und hier wird nur angebetet werden. Und die Samariter sagen, nein, unser Berg Gerizim, das ist der richtige. Und die haben sich sogar ein eigenes Wort Gottes geschrieben, damit das, was zu deren Theologie passt, auch natürlich auch belegt werden kann. Ja, und jetzt, wenn jetzt aber diese Samariter nach ihrer Taufe sofort den Heiligen Geist bekommen hätten, was meint ihr, was dann los wäre? Das wäre wahrscheinlich die erste Gemeindespaltung überhaupt gewesen. Weil die Juden den Heiligen Geist bekommen haben nach ihrer Taufe und die Samariter auch. Dann hätten die Samariter einfach sagen können, oh, wir waren ja wieder die Richtigen. Und die Juden würden sagen, nee, wir waren aber die Richtigen. Ja, aber Jesus sagt, das Heil kommt aus den Juden. Und somit war es wichtig, dass Petrus und Johannes als Apostel der Gemeinde zu den Samaritern gehen, mit Identifikation die Handauflegung machten und dann hat Gott erst die Gabe des Heiligen Geistes auf die Samariter runterfahren lassen. Ganz anders ist es bei den Heiden, also bei uns. Ja, wir hören das Wort Gottes und dürfen durch die Erkenntnis der Wahrheit des Wortes Gottes erkennen, dass wir schuldig sind, dass wir sündig sind und somit, wenn wir das erkannt haben, bekommen wir den Heiligen Geist und lassen uns dann auf den Namen Jesu Christi taufen. Also wir sehen, der Geist Gottes wirkt, wie er will. Und die Apostelgeschichte, die zeigt es einfach nur wunderbar, Gottes Geist wirkt komplett unterschiedlich. Aber wichtig ist, dass seine Kinder mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Und jeder, wirklich jeder, erhält die Möglichkeit, den Heiligen Geist zu empfangen. Durch Gottes Souveränität gibt er jedem die Möglichkeit, die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen. Aber wie geschieht das? Also an erster Stelle, das haben wir jetzt gerade schon festgestellt, steht immer das Wort Gottes. Ja, und 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 23 sagt, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und wir dürfen einfach auch im Alltag immer wieder erleben, was das Wort Gottes für eine absolute Power hat. Open Doors zum Beispiel hat jetzt in letzter Zeit auf Instagram, glaube ich, war das, so eine Sache gepostet, wie Menschen in Zentralafrika die komplette Stadt lahmgelegt haben. Warum? Weil eine neue Bibellieferung an das Gebäude der Bibelgesellschaft in Zentralafrika kam und die Menschen strömten dahin, dass die Polizei sogar die Straßen absperren musste, weil die einfach mal alles lahmgelegt haben. Und was für ein Hunger dort nach diesem Wort Gottes herrscht. Das Wort Gottes ist Wahrheit. Gottes Wort ist wie ein Schwert, das einfach alles durchdringt. Was heißt das? Das heißt, dass wenn ich das Wort Gottes wirklich lese und mich darauf einlasse, dann spricht Gott hundertprozentig. Und egal, wie es gerade bei dir in deinem Leben aussieht, Gott spricht durch sein Wort und er spricht so, dass dieses Schwert gefühlt komplett in das Herz hineindringt und dich einfach nur aus den Socken haut. Aber Wort Gottes ist somit dann auch wie ein Spiegel. Ja? Wir können aus dem Wort Gottes herauslesen, wer wir vor Gott sind. Und wenn wir noch nicht Kinder Gottes sind, dann ist dieses Wort Gottes dafür da, um uns die Erkenntnis der Schuld zu bringen. Die Schuld, die wir vor Gott von Grundlegung an haben. Und dann erfolgt die Buße. Und das beschreibt die Bibel auch. Die Bibel möchte das beschreiben, wie du umkehren kannst. Wie du einfach verstehen kannst, dass du Schuld vor Gott hast. Paulus durfte im Weiteren die tiefe Erkenntnis über Gottes herrliche Gnade und Segnungen der Gläubigen in Christus erfahren. Und Gregor hat das vorhin schon mal gelesen, Epheser Kapitel 1, die Verse 13 und 14 hat Gregor gelesen. Ich möchte aber den Fokus kurz auf Verse 3 bis 14 legen. Und wenn wir uns das mal durchlesen, und ich wünsche es euch wirklich, ne, lest euch mal Epheserbrief Kapitel 1, Verse 3 bis 14 durch und ihr könnt einfach nur erfahren, was für eine tiefe, herrliche Gnade in Christus Jesus für die Gläubigen bereitgestellt wurde. Und wir können lesen, wie siebenmal in diesem Abschnitt, siebenmal, ne, wird immer wieder der Fokus auf Jesus Christus hingelegt und was er für uns getan hat. Ja, in ihm auserwählt, in ihm die Erlösung, in ihm haben wir das Wohlgefallen, in dem Christus sind wir zu einem Haupt hinein zusammengefasst worden, in ihm haben wir das Erbteil, in ihm haben wir das Wort der Wahrheit auch gehört, das zur Errettung uns diente. In ihm seid auch ihr versiegelt worden. Und jetzt lese ich dann nochmal ganz gerne diese Verse 13 und 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr worden, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Es ist einfach nur so wunderbar. Und wenn wir uns mal jetzt diese zwei Worte anschauen, versiegelt, was heißt das? Nun, das Siegel war ein Zeichen des rechtmäßigen Eigentümers und ein Schutz vor dem Zugriff von Unbefugten. und das Unterpfand Vorauszahlung, die der Geber sich zur Aushändigung der ganzen Summe bzw. Vertragserfüllung verpflichtete. Also wir sind versiegelt worden mit dem Zeichen des rechtmäßigen Eigentümers. Das heißt, also Gott hat dich, der du das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung, das, als du das gehört hast und als die Buße dich umgedreht hat und der Heilige Geist dich versiegelt hat, somit wurdest du Eigentum Gottes. Und diese Versiegelung ist ein Schutz vor dem Zugriff von Unbefugten. Wer sind die Unbefugten? Alle. Ja, können wir in Römer Kapitel 8 nachlesen. Jeder ist unbefugt. Und das Unterpfand zeigt uns einfach nur, was Gott das Ganze gekostet hat oder was er gegeben hat. Der Heilige Geist war für Gott so wichtig, weil er gesagt hat, die Menschen never werden die das wieder alleine hinbekommen. Wir haben es ja schon damals bei nach der Sintflut probiert, ne, mit den 8 Leuten. Da waren ja eigentlich gute Chancen, dass die dann mal wieder hätten ja einen wahren Gottesdienst machen können. Aber das Ganze ging genauso den Bach runter und heute sind wir schlimmer denn je mit unserer Gesellschaft. Und Gott hat gewusst, wenn ich diesen Menschen, wenn Jesus Christus hinauffährt und ich ihnen keinen Beistand geben werde, dann wird das wieder nichts. Und das war eine Vorauszahlung. Eine Vorauszahlung zur Vertragserfüllung. Vertragserfüllung wovon? Zum Erbteil. Das ist das Erbteil, das wir hier in Vers 11 können wir es lesen, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind. Wie herrlich. Gott wusste, wir alleine schaffen es nicht. Deswegen gebe ich euch den Heiligen Geist, damit er euch bis in alle Ewigkeit, bis zur Ewigkeit hinaus tragen kann. Ich wollte jetzt mir mal kurz eine Hausaufgabe zum Nachdenken euch mitgeben. Also, wenn ihr das jetzt gerade seht, macht euch einen Screenshot oder macht euch ein Foto schnell oder schreibt es euch eben auf. Wenn wir jetzt einfach mal ganz irdisch gesagt, die Vertragsmerkmale in einem ganz normalen Arbeitsvertrag anschauen, dann gelten in diesem Vertrag meistens so 3 Punkte. Der erste Punkt ist die persönliche Abhängigkeit. Ja, also Weisungsrecht des Arbeitgebers. Was heißt das für uns? Was heißt das in Bezug auf unser geistliches Leben? Der Punkt 2: Arbeitsverhältnisse sind Dauerschuldverhältnisse. Googelt mal, was Dauerschuldverhältnisse sind und schaut mal, wie wir das in unser geistliches Leben hineinpacken können. Und der dritte Punkt, Arbeit mit Arbeitsmitteln, die der Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Nachdem ich durch das Wort der Wahrheit gläubig wurde, hat Gott mit mir einen Bund geschlossen. Stellt sich eine Frage, was durfte ich zu diesem Bund beitragen, dass dieser zustande kommen konnte? Was durfte ich zu diesem Bund mit eintragen, dass er zustande kommen konnte? Die Antwort ist total leicht. Nichts. Rein gar nichts. Wenn wir mal das Beispiel von Abraham nehmen. Gott gibt Abraham diese Verheißung, dass er der Vater der großen, unzählbaren Schar an Nachkommen sein wird. Und Gott lässt Abraham in einen tiefen Schlaf fallen. Und Abraham, sie darf dann bei diesem Bundesschluss mit zuschauen. Und zwar sieht er, wie Tiere in der Mitte durchgespalten werden. Und dann die eine Hälfte hier und die andere Hälfte auf der anderen Seite gelegt wird, sodass in der Mitte ein Pfad entsteht. Und dieser Brauch, der war damals, im Orient war der immer noch gang und gäbe, dass wenn zum Beispiel ein Vertrag zwischen zwei Königen stattfinden sollte, dass man das Gleiche auch gemacht hat. Ja? Man hat sich ein Tier genommen, das in der Mitte gespalten, auf die Seite gelegt und dann mussten beide Könige quasi durch diese Tierhälften hindurchgehen. Und somit hat man das Ganze besiegelt, dass dieser Vertrag für immer Bestand hat. Und das Schlimme daran war, wenn jemand diesen Vertrag gebrochen hatte, sollte ihm das Gleiche passieren wie mit diesen Tieren. Dass der einmal auf die Hälfte geteilt werden sollte. Ja? Also, und Gott macht hier bei Abraham genau das Gleiche. Nur, der große Unterschied war, Abraham sieht das Ganze nur. Und Gott geht mit seinem Geist durch diesen oder in diesen Pfad zwischen diesen Tierteilen hindurch. Das heißt, der Bund war zwar mit Abraham, aber ohne sein Zutun. Diesen Bund hat Gott komplett auf seine Verantwortung hinaufgezogen. Und genauso ist es auch hier mit diesem Bund, den Gott mit dir stellt, wenn du das Wort der Wahrheit, das Evangelium der Errettung gehört hast, wenn du Buße getan hast. Und dann hat dieser Bund ohne dein Zutun bis zur Erlösung Bestand. Und darauf legt Gott seinen Brief und Siegel. Aber warum? Weil Gott in seiner absoluten Souveränität das gesamte Konzept der Gnade genommen hat, die Erlösung durch das Blut Jesu Christi, dich, der du das Wort der Wahrheit gehört hast und Buße getan hast, hineingepackt hast und das ganze Paket sozusagen mit dem Heiligen Geist zusammengeschnürt und versiegelt hat. Was ist das bitte für ein krasser Plan? Was ist das für ein Gesamtkonzept? Gottes Liebe zu jedem, Jesus' Erlösungswerk, deine Buße, der Heilige Geist kommt in dich hinein und nun ist das Leben mit Jesus Christus für dich zum Greifen nah und du kannst mit Jesus Christus durch dein Leben gehen. Wir schauen uns jetzt mal noch eine Passage aus dem Video an. Nun, was haben wir hier gesehen? Der Läufer, der hat sich die ganze Zeit bemüht, bis hinten ging. Der hat sich die Schuhe gebunden, hat sich seinen Stab genommen und ist losgerannt. Was soll das uns zeigen? Das soll zeigen, das Sinnbild dafür sein, wie damals beim Olympischen Feuer. Was ist da der Sinn und Zweck bei dem Ganzen? Das olympische Feuer wird einmal angefacht und dann wird das von diesen Trägern bis hin zu diesem großen Feuer gebracht oder was dann angezündet werden soll. Und diese eine Fackel zündet dann dieses riesengroße Feuer und eröffnet somit die Olympischen Spiele. So, und das wollte dieses Video so ein bisschen nachzeigen. Und dieser Läufer, der hat sich komplett abgerackert und abgemüht. Und wo ich den Finn dann da in der Linge dann gesehen habe, dachte ich so, okay, wann muss er das gemacht haben? Weil die letzten Monate waren recht kalt. Aber da sieht dann einfach nochmal, der Läufer hat sich komplett bemüht. Ja. Der hat alles dafür dran gegeben, um diese Fackel an diesen großen Holzscheiterhaufen zu bringen, um damit diesen Haufen anzuzünden. Aber wir haben gesehen, all sein Tun war komplett umsonst. Und all unser Tun ist umsonst, wenn wir nicht entzündet werden. Entzündet vom Heiligen Geist. Und jetzt stellt sich als nächstes dann die Frage, was geschieht bei dieser Versiegelung und was bringt sie uns? Nun, der Grundsatz steht ein für alle Mal. Beziehung zu Jesus ist ohne den Heiligen Geist nie möglich. Beziehung zu Jesus ist ohne den Heiligen Geist nie möglich. Und 1. Korinther 6,19 sagt, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Gott möchte durch die Gabe des Heiligen Geistes die Führung deines ganzen Lebens übernehmen. Und ich habe mal so ein Beispiel gehört von einer Wohnung, ja, oder einem Haus, ist egal. Aber wir nehmen jetzt einfach mal Wohnung, weil hier auch das Wort Wohnung in diesem Vers drin ist. Nun, der Heilige Geist kommt in diese Wohnung und er nimmt diese Wohnung in uns auf. Aber diese Wohnung hat ja mehrere Zimmer. Und wir geben diesen Zimmertüren einfach jetzt mal Namen. Das eine ist vielleicht das Ansehen. Das zweite das Geld. Auto oder generell vielleicht Materialien oder sonst noch irgendetwas. Beziehung, Süchte. So, und wir lassen den Heiligen Geist hinein, geben ihn diesem Schlüsselbund von der Haupttür und sagen, ja, aber diese anderen Schlüssel, die vielleicht erstmal nicht. Aber was sagt dieser Vers uns? Er sagt, und dass ihr euch nicht selbst gehört. Das heißt, der Heilige Geist kommt in dich und er möchte dich ganz erfüllen, komplett. Und Jesus hat dann nicht gesagt, ja, der Heilige Geist nimmt Wohnung in euch und das wird dann so eine Art Zeitvertrag sein. Also wenn dann die Wohnung nicht mehr passt, dann geht er halt wieder. Nein, Jesus sagt in Johannes 14, Jesus hat versprochen, der Heilige Geist bleibt bei euch bis in Ewigkeit. Und wir können das Ganze nochmal nachlesen. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Also die Welt, wer ist die Welt? Die Menschen, die Gott nicht nachfolgen möchten. Also den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und sie erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Nun, diese Textstellen haben vielleicht so den einen oder anderen falschen Eindruck mal in der christlichen Welt erweckt, sodass man dann gedacht vielleicht hat, vielleicht es sogar auch ausgesprochen hat und gesagt hat, wenn ich den Heiligen Geist habe, ich bin sicher, mir passiert nichts, ich kann hier meine Wohnung, kann ich so schön weiterpflegen wie auch bisher, ja, ich gehe meinen Süchten nach, ich lasse mein eigenes Ich, mein Egoismus lasse ich auch ganz schön weit oben, denn es geht ja schließlich um mich. Aber wir können noch einen anderen Text lesen. Römer 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch. Und das müssen wir schon mal bedenken. Ihr aber seid nicht im Fleisch heißt, dass wenn du mit dem Heiligen Geist versiegelt worden bist, dann gehörst du, sondern hier steht, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Und dann kann man sich dann die Frage stellen, wenn jemand so denkt, dass er mit dem Heiligen Geist versiegelt wurde und jetzt tun und lassen kann, was er will, seine ganzen Süchte und alles, was da noch irgendwie so komisch ist in seinem Leben läuft, dass er das einfach mal ausleben kann und am Ende, hey, ich bin safe, ne? Ist doch egal. Dann sollte man sich wirklich die Frage stellen, aus welchen Beweggründen hat die Bekehrung stattgefunden? Und Paulus sagt, wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Also, wenn man den, bei dieser Denkweise den Heiligen Geist nicht hat, hast du auch kein ewiges Leben. So viel steht fest. Und wir Menschen können leider, oder manchmal auch ganz gut, dem anderen nur vor dem Kopf gucken. Aber Gott sieht genau in das Herz an. Und er weiß ganz genau, wie deine Bekehrung gemeint war. Er weiß ganz genau, wie deine Buße gemeint war. Und wenn deine Buße aufrichtig und ehrlich vor Gott stattfand, dann verspricht Gott dir, den Heiligen Geist als Gabe zu geben, als ein Geschenk zu geben. Und das ist das, was Gregor dann auch vorgelesen hat, einfach nur herrlich und wunderbar. Dann geht es weiter in Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wunderbar. Nicht, dass wir Kinder Gottes sein werden, wenn wir uns richtig bemühen, sondern dass wir mit der Versiegelung des Heiligen Geistes Gottes Kinder sind. Und ich darf darin verweilen, ich darf darin Ruhe finden, ich darf darin Frieden finden, weil ich Gottes Kind bin. Wie herrlich, wie wunderbar, was für eine Ruhe gibt mir das? Nun, ich will vielleicht einfach dazu mal kurz einen Unterschied zwischen Beziehung und Stellung der Sohnschaft erklären. Eine Beziehung kann komplett variieren. Ja? Also Beispiel, ich habe zwei Töchter, zwei süße Töchter. Und wenn ich mit meinen Töchtern eine Beziehung haben möchte, eine gute Beziehung haben möchte, was muss ich dann tun? Ich muss hinein investieren. Ja? Also ich muss wirklich etwas dafür tun, dass diese Beziehung nicht dann endet, wenn meine Töchter aus dem Haus sind und dann sagen, au revoir, und wir sehen uns nie mehr wieder sozusagen. Nein, ich will, dass meine Töchter natürlich auch wiederkommen, ne? Und dass sie mit mir eine gute Beziehung haben. Also muss ich diese Beziehung pflegen. Und dann gibt es einmal die Stellung der Sohnschaft, die Paulus auch oft in seinen Briefen beschreibt. Die Stellung der Sohnschaft bedeutet, die hat bis zum Ableben Bestand. Ja, also meine Töchter werden nicht irgendwann mal meine Töchter nicht mehr sein, wenn meine Beziehung zu ihnen schlecht ist, sondern meine Töchter bleiben meine Töchter für immer. So, und das ist genau der Punkt. Ja. Gott hat dich in diese Stellung hineingebracht und er sagt, so, du bist mein Kind, fertig. Aber jetzt kommt es natürlich auf dich noch an, in Bezug darauf, wie pflege ich die Beziehung zu meinem Herrn Jesus Christus? Und hier kommen wir dann zu dem Punkt, zu den Aufgaben des Heiligen Geistes. Und ich habe die jetzt einfach mal alle untereinander geschrieben, nicht alle, entschuldigt, ne? Also wenn ich jetzt alle untereinander geschrieben hätte, dann wären es wahrscheinlich nochmal 20 Folien mehr, weil man einfach nur gesehen hat, aber bei der Vorbereitung, ich war so dankbar, dass was Gott da einfach mir alles gezeigt hat, so wie voll das Neue Testament einfach und auch das Alte Testament mit Wahrheiten über seinen Geist einfach uns aufzeigt. Wunderbar. Und der Heilige Geist hat die Aufgabe zur Beziehungspflege. Ja, das müssen wir uns mal vorstellen. Er ist die Kraft zum Beten, Epheser 6 oder Judas Vers 21. Er vertritt uns im Gebet, Römer 8, Vers 26. Wie oft stehen wir einfach da in unserer Situation und wissen nicht, wie wir beten sollen. Oder wir wollen vielleicht sogar noch nicht mal beten, weil wir vielleicht gerade irgendwie so etwas durchmachen, wo uns noch nicht mal zumute ist, zu beten. Aber er vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzern. Er führt uns in die ganze Wahrheit. Er erinnert und lehrt. Er verkündigt das Kommende und verherrlicht die Person des Sohnes Gottes. Johannes 14, 13. Er wirkt eine Vielfalt von geistlichen Gaben, die wir für Jesus einsetzen können. Ja, also 1. Korinther, die Kapitel 12 bis 14. Nur durch den Geist können wir wahrhaftig anbeten. Ja, denken wir dran an die Begebenheit Jesus mit der Frau am Brunnen, der Samariterin. Und da sagt er, ne, es wird eine Zeit kommen, da werden die wahren Anbeter nicht hier auf dem Berge sein. Ja, und der Heilige Geist möchte, dass wir in die wahrhaftige Anbetung hineinkommen. Er befreit, und wo er ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 3, 17. So, und wenn wir uns diesen Text mal eben anschauen, aus 2. Korinther 3, 17, dann steht hier, der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist ist, da ist Freiheit. So, und was war das hier, dieser Absatz beschreibt? Die Gesetzlichkeit, die Decke der Gesetzlichkeit der Juden damals und auch dieser Menschen, die hier in Korinth waren. Was heißt denn die Decke der Gesetzlichkeit? Also Gesetzlichkeit im Sinne von Tradition. Ja, dass man sich so irgendwie auf etwas fokussiert hat. Und wir hatten jetzt am Freitag das Thema God in a Box. Ne? Also es gibt eine Internetseite und weil man ja hier mit diesem Gott der Bibel ja nicht so komplett übereinstimmt vielleicht, dann kann man sich da so ein paar Sachen anklicken, mein Gott ist ein Gott der Liebe, mein Gott ist ein Gott der Toleranz und mein Gott ist ein Gott der, keine Ahnung was noch, das packt man sich dann da rein, dann wird so ein kleines Figürchen gemacht, in eine Schachtel gepackt, zu dir hingeschickt, dann kannst du dir diese wunderbare Schachtel einfach mal auf dein Wohnzimmer oder in dein Wohnzimmer auf ein Regal stellen. So, und dann hast du einen Gott. So, und die Rezessionen darüber waren dann, zum Beispiel, jetzt kann ich endlich meinen Gott anbeten, so wie ich ihn haben möchte. Was ist denn das für ein Gott? Wenn der mit deiner absoluten Menschlichkeit, mit deiner Falschheit, mit deiner Sündhaftigkeit, dann den du dann da ausgesucht hast und dann da hinstellst und dann betest du quasi das Gleiche an, was du selber bist. Aber Gott sagt, oder Paulus sagt dann noch hier in Römer 8, Verse 1 bis 2. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Nun, ist das schon eine echt harte Aussage. Also sagt Paulus hier, Sünde hat mich mit Kraft beherrscht. Sie hat mich ja quasi immer wieder dazu gedrängt, zu sündigen. Ja, also wie es halt einfach auch so oft ist, der Teufel bringt dich in eine Situation, wo du dann denkst, so, puh, wie reagiere ich jetzt? Und wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann wirst du auch gar keine Probleme damit haben, dann da auch in diese Sünde hineinzulaufen. Und Paulus sagt hier, du bist zwar noch im Fleisch, also in diesem ganz Sündigen, das heißt, du kannst noch sündigen, aber diese Kraft, die dich beherrscht, die ist nicht mehr da. Und in anderen Bibelstellen können wir einen so wunderbaren Ausdruck lesen, dass Paulus immer wieder beschreibt, dieses Darunterbleiben. Ja, also wir können sündigen, aber was machen wir damit? Bleiben wir in dieser Sünde und sündigen dann wahrscheinlich noch sogar immer weiter? Oder lassen wir uns vom Heiligen Geist befreien und erneuern, sodass wir diese einzelnen Situationen mit seiner Kraft beherrschen können. Und ich habe mal so ein Beispiel gelesen von einem Dieb, der in den Knast musste, weil er halt gestohlen hat. Und jetzt war es so eine Situation im Knast, sodass er sich wieder was eingesteckt hat. Aber er hatte sich im Knast bekehrt. Er war Christ. Und jetzt hat er aber trotzdem hat er sich da was eingesteckt. Und dann war es aber so, dass ihm der Heilige Geist so ins Gewissen geredet hat und gesagt hat, hey, das geht nicht mehr. Du kannst dir nicht einfach mal so wieder was einstecken. Und dann ist er hingegangen und hat öffentlich bekannt, ich habe es genommen und ich will es nicht und hat es wieder zurückgegeben. Und das muss man sich schon mal einfach mal wieder da hineinzuversetzen versuchen, weil da kommt einer in den Knast, der gerade wegen Diebstahl bestraft wird, er bekehrt sich, dann stiehlt er und dann sagt der Geist Gottes, nein, du darfst das nicht mehr. Ne? Du hast dein Wesen umgekehrt, du bist ein neuer Mensch. Und dieser Mann versteht es und er bringt die Sachen wieder zurück. Epheser 4, Vers 30 sagt uns noch eine Sache. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Und Paulus beginnt diesen Abschnitt schon ab Vers 17 und erzählt dann auf, wie so in einigen anderen Abschnitten auch, wer wir alles vor der Bekehrung waren. Und dann reiht er auf, ne? Und ihr wart Lügner und ihr wart Ehebrecher und ihr wart, keine Ahnung, was da noch alles kommt. Das ist eine ganz lange Liste, die auf jeden Fall die Schuldhaftigkeit einfach nur unseres Wesens beschreibt. Und wir können mit unserem Fehlverhalten den Heiligen Geist betrüben. Aber Paulus sagt, ihr seid eigentlich nicht mehr das. Ihr seid nicht mehr diese Lügen, diese Heuchler, diese Betrüger. Ihr seid es nicht mehr, ne? weil ihr verändert wurdet mit dem Heiligen Geist und weil ihr versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist. Ihr seid also eine neue Kreatur. Ne? Und Paulus sagt auch, das Altes ist vergangen und das Ganze ist komplett neu geworden. Also, es ist aber möglich, dass wir den Heiligen Geist betrüben. Womit? Mit unserem Fehlverhalten. Und das, wenn wir ständig in diesem Fehlverhalten bleiben. Und da möchte der Heilige Geist uns mahnen, die Sachen wieder in Ordnung zu bringen. Und hier kommt dann aber wieder der Punkt der Beziehung ins Spiel. Wie gut ist meine Beziehung zu Jesus Christus? Wenn meine Beziehung eher auf Sparflamme läuft, dann ist es für den Heiligen Geist auch schwierig, da ordentlich irgendwie anzuklopfen und dass wir weiter wachsen können im Glauben, dass wir weiter Veränderung erfahren dürfen. Aber wenn unsere Beziehung gut ist, wenn wir unsere Beziehung zu Jesus pflegen, dann können wir durch den Heiligen Geist immer wieder weiter wachsen. Wir können in der Erkenntnis des Herrn Jesus Christus wachsen und wir werden ihm immer ähnlicher werden. Wir werden immer verwandelt werden. Wenn der Geist ruft, so höre auf ihn. Sonst dämpfst du ihn und er kann nicht mit dir kommunizieren. Und was verpasst du dann? Die wunderbaren und mächtigen Ströme des Segens, die für dich durch Jesus Christus bereitgestellt sind. Und als letzten Punkt, er wirkt die Erwartung auf die Wiederkunft Christi. Offenbarung 22, 17 und der Geist und die Braut sprechen, also die Gemeinde, sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wir werden unserem Herrn Jesus Christus immer ähnlicher werden, wenn wir Beziehung pflegen. Wir werden keine Angst mehr vor dem Tod oder sonst irgendwelchen komischen Umständen haben, denn wir leben in Christus und Christus lebt durch uns, in uns. Unsere Haltung wird dadurch bestimmt sein, auf Jesus zu schauen. Und Philipper 2, Vers 13 sagt, denn Gott ist es, der in euch das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Und ich wünsche dir, dass du dir einfach mal Gedanken nochmal machst darüber, was heißt das eigentlich überhaupt alles, dass Gott den Heiligen Geist gegeben hat, was heißt das für mein Leben? Und ich wünsche dir, lebe mit Jesus in Beziehung durch den Heiligen Geist. Amen.